Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Dua und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Was sich genau hinter Begriffen wie Kettwurst, Körperklaus, PDM oder akrobatische Showtanztruppe verbirgt, erfahren Sie von meinem heutigen Gast. Und wir reden natürlich über vieles mehr. Herzlich willkommen, Bürger Lars Dietrich. Starten wir doch einfach mal ganz kurz vorweg mit etwas, was bestimmt schon 12 Millionen, Trillionen Mal gefragt wurde.
Ich ahne es.
Das weiß ich nicht. Wie kam es zu deinem Namen?
Natürlich.
Ich mache das mal, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt nicht so ganz klassisch deine Zielgruppe. Darum starten wir mal mit was ganz ein. Wie gab es zu Bürger Lars Dietrich?
Ja, also auch die Zielgruppe oder nicht Zielgruppe, alle sind ja Bürger einer Stadt und eines Landes. Und ich war auch ein Bürger eines Landes. Übrigens auch eines Landes, das es jetzt nicht mehr gibt. Aber ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da hat man diesen Namen Bürger schon oft auch als Anrede benutzt. Zum Beispiel wurde man so angesprochen von der Polizei und so. Die haben dann gesagt, Bürger, kommen Sie mal her, wenn du bei Rot über die Straße gegangen bist oder sowas. Und dann habe ich irgendwann gesagt, als es darum ging, schon nach Mauerfall sich einen Künstlernamen zuzulegen, habe ich gesagt, ich bin der Bürger Lars Dietrich, der Bürger.
Das heißt, du hast dich ganz bewusst gegen einen komplett ausgedachten Künstlernamen entschieden.
Ja, ich habe mich beim bürgerlichen Namen genannt, weil ich einfach schon damals immer in meinen Songs, ich habe ja gerappt früher, mache das übrigens immer noch sehr leidenschaftlich und benutze aber dann immer so meinen Namen darin. Ich habe dann immer in den Songs geschrieben, mein Name ist Lars und mein Name ist Lars Dietrich und ich bin ziemlich cool. Ich fand, Lars Dietrich klang irgendwie immer knackig und rhythmisch und deswegen habe ich mich auch immer beim vollen Namen genannt in den Songs. Und so war klar, ich heiße Lars Dietrich und dann habe ich mir einfach noch Bürger dazu davor gemacht, damit es ein bisschen cooler noch klingt.
Damit es ein Künstlername wird.
Eben.
Also ich möchte jetzt mit dir gar nicht so haarklein über deinen ganzen Werdegang sprechen, denn das kann man in Millionen Podcasts sich echt ausführlich anhören.
Ja.
Aber so ein paar Kleinigkeiten habe ich mir da rausgepickt, über die ich mit dir sprechen möchte. Und zwar fangen wir mal ganz beim Anfang an. Du hast ja diese sehr fröhliche und auch unterhaltende Art. Und scheinbar hast du die ja von deinem Großvater und deinem Vater erhalten.
Mhm.
Und du warst ja auf Familienfeiern immer der Tonbandverantwortliche.
Richtig.
Wie war das denn, wenn man dich und deinen Vater in einen Raum gesteckt hat? Wer war eigentlich der Auffälligere?
Ich. Aber nur, weil mein Vater eigentlich immer so auffällig war. Also meine Mutter auch. Also unsere ganze Familie bestand aus Entertainern. So, also durch die Familienfeste, die auch schon gefeiert wurden, bevor ich auf der Welt war überhaupt, war so, Humor wurde ganz groß geschrieben bei uns in der Familie und da wurde halt viel getrunken und gelacht und gesungen und zum Besten gegeben, was immer auch, ob das jetzt Tänze waren, also getanzt wurde auch ganz fröhlich und ja, so bin ich da auch reingeboren worden in diese Mentalität.
Also konnte man das auf Familienfeiern eigentlich gar nicht so sagen, wer ist lauter, dein Vater oder du oder auffälliger, sondern das war einfach alle.
Das waren meine Onkels, meine Großeltern, alle. Also das war irgendwie immer lustig.
Oh mein Gott, ich stelle mir das gerade vor. Also es muss ja echt Highlife in Typen gewesen sein.
Ja, total. Also wir waren auch eine große Familie. Also meine Mutter hatte noch 4 Geschwister und mein Vater hatte auch 4 Geschwister. Und das war dann halt schon mal von Hause aus eine große Truppe. Und die waren einfach auch alle sehr, sehr, ja, gut drauf, sehr selbstbewusste Typen und ja, und sehr kreativ. Also die hatten auch wirklich einen sehr schönen Humor und so. Und überhaupt die Zeit, in der man aufgewachsen ist, das waren ja so die 70er Jahre, ich bin ja 73 geboren, da kamen ja im Fernsehen auch die ganzen Unterhaltungsshows, die haben mich natürlich auch noch geprägt und rangeführt an das, was ich ja heutzutage ja dann auch mache. Also das ist ja auch so
Entertainment.
Ja, vorhersehbar schon gewesen bei mir, weil ich da total angesprungen bin drauf, auf diese ganzen Shows, die ich im Fernsehen gesehen habe mit Harald Juhnke, aber auch zu DDR-Zeiten im Kesselbund ist. Also ich konnte ja West und Ost genießen über das Fernsehprogramm, weil ich ja sehr nah an der Mauer gewohnt habe in Potsdam, wo ich herkomme. Und ja, und ich habe, und das muss ich ja auch mal, um jetzt mal so eine Brücke zu schlagen zu dem, was ich hier mache in Winterhude, ich habe auch immer total gerne diese Theater-Boulevard-Schwenke und sowas mir angeguckt, als Kind schon. Also auch Unsorgtheater, also auch so diese West-Norddeutschen Sachen, aber auch die DDR-Schwenke, die dann auch immer Silvester auch vor allen Dingen immer liefen und so, habe ich mir immer mit meinen Großeltern auch zusammen angeguckt und das war immer sehr lustig. Und da habe ich auch schon gedacht, Mann, das wäre ja was, da hätte ich Lust drauf.
Du hast ja einen 10 Jahre älteren Bruder.
Ja.
Der heißt mit Vornamen Veit.
Ja.
Das ist, gehört jetzt gar nicht zu dir. Aber
Fight
ich
for your
mich,
right.
Genau, ja. Ich habe mich gefragt, wie kamen deine Eltern, weil du heißt ja Lars.
Ja.
Ist ja schon ein bisschen durchschnittlicher.
Ja.
Wie kamen die auf Veit? Weil das habe ich wirklich vorher noch gar nicht gehört. Und ich dachte, ich habe viel gehört. Aber
ja, ich finde den Namen auch besonders, Veit. Das heißt ja der Wilde.
Und übersetzt. Ist er wild?
Ja, auf seine Art. Also eigentlich ist er schon ruhiger gewesen als ich. Das ist ja immer so bei älteren Geschwistern. Die Älteren sind ja immer die Vernünftigeren. Aber er war auch sehr kreativ und hat mich auch sehr geprägt. Also das war zum Beispiel der erste Tonbandverantwortliche bei uns in der Familie, der immer dafür sorgen musste, dass auch bei Familienveranstaltungen dann auch immer entsprechende Musik dann lief. Und die Geschmäcker, die waren ja von Volksmusik bis aktuellen Schlagern und manchmal dann auch so, was weiß ich, es konnten dann auch mal die Beatles sein irgendwann. Und ich habe dann in den 80er Jahren das übernommen und habe dann eben so die 80er Jahre Hitparaden, Schlager sowie auch international dann aufgenommen vom Radio auf mein Tonbandgerät. Ja, das wurde dann halt auch immer so vererbt. Das war eigentlich ganz toll. Das war eine riesen Leidenschaft von mir, vor diesem Tonbandgerät zu sitzen, was ich dann auch ans Radio angeschlossen habe. Und dann habe ich immer gewartet, und wenn diese ganzen Schlagersendungen kamen und so. Ich wusste Bescheid in jedem Genre.
Ja, das habe ich früher nicht mit Schlagern, aber mit meinem Kassettenrekorder auch gemacht.
Genau.
Direkt mit dem Radio, und dann konnte man ja auch von Kassette zu Kassette überspielen
das
und Mixtapes machen.
Total. Und wenn jemand eine schöne Schallplatte aus dem Westen vielleicht sogar hatte, dann wollte man die natürlich auch überspielen. Und da ist man mit diesem schweren Tonbandgerät dann dahin gelaufen und hat dann sich die Songs überspielt. Vom Platte auf Tonband. Aber bei Tonband ist eben der Vorteil, dass man da halt so bis zu 4 Stunden Musik draufgekriegt hat. Das war ja bei Kassette nicht möglich.
Nee, da gab es ja irgendwann die Longplay.
Ja.
So mit 120 Minuten, glaube ich, war dann das Maximum.
Ja.
Aber in der Regel war es ja kürzer, 45 immer
ja.
so. Ne?
Also Tonband war ein bisschen plumper und klobiger und schwieriger zu transportieren. Aber wenn es dann mal irgendwo stand, konntest du richtig toll Schuldisco oder Klassendisco, habe ich dann damals auch immer gemacht. Und man konnte sogar mit einem Tonbandgerät scratchen.
Ach, ehrlich?
Immer so am Tonkopf immer vorbei.
Habt ihr dann auch Engtanzen gemacht auf euren Schulpartys?
Natürlich, natürlich. Ehrlich? Aber Engtanzen hieß halt wirklich mit ausgestreckten Armen an der Hüfte des Mädchens. Und die streckte halt auch so gut, wie man rankam. Solange die Arme reichten, irgendwie dann auf meinen Schultern. Und beide mussten weggucken. Die eine nach links, ich nach rechts. Und dann lief das langsame Lied. Meistens Laboum oder so, wa?
Scorpions in Wind of Change oder so.
Naja, da war ich ja schon groß, da wurde es schon enger.
Das war bei
Wind of Change war ich ja schon etwas näher dran an den Mädels. Aber so damals, Schuldisco, das fing dann schon ganz früh an. Und dann musste man erstmal so wirklich ganz viel Abstand. Ja.
Ja. Dein Papa ist ja Geologe. Was hat eigentlich dein Bruder gemacht? Oder was macht dein Bruder?
Ja, also mein Bruder, der hat...
auch was Normales?
Der hat was, naja, der war wirklich, bei dem war es ein bisschen, was heißt tragischer. Also er war ja 10 Jahre älter als ich, und als die Mauer fiel, vor Mauerfall, hatte er ja noch schon seinen ganzen Werdegang eigentlich so hinter sich gebracht. Er hatte, war auf der EOS, das war ja was Besonderes, wenn man auch Abitur machen durfte im Osten. Und er hatte da das machen dürfen, musste dann 3 Jahre zur Armee, weil er dann theoretische Elektrotechnik nannte sich das, studieren wollte in Ilmenau. Das hat er auch alles absolviert. Und das Problem war halt, als die Mauer dann fiel, nachdem die Mauer gefallen war, war das halt nichts mehr wert. Also gab es das gar nicht. Dieses Fach, was er da studiert hat, das war halt gerade, was Computer anging und so, und Computerentwicklung, das war halt im Westen um Lichtjahre anders und weiter weg entfernt von dem, was wir da auf dem Stand, den wir waren. Und deswegen hat er dann umdisponiert und ist dann beim Norddeutschen Rundfunk gelandet. Ja, er wohnt in Rostock, also und da war er Aufnahmeleiter und solche Sachen hat er da gemacht. Und
also ist im entferntesten Sinne fast schon so ein bisschen auch in deine Richtung.
Ja, ja, genau. Er hat sich voll auf jeden Fall auch total dafür interessiert, für das Business.
Du warst ja scheinbar schon immer ein kluger und sehr schneller Denker und ein schneller Kopf. Und ist dir das eigentlich in der Schule auch mal zum Verhängnis geworden? Also einige Lehrerinnen und Lehrer stehen ja nicht so wirklich darauf, mit schlagfertigen Menschen zusammenzukommen.
Ja, aber ich hatte so eine gewisse Prise Charme noch dazu irgendwie. Und das hat mir wahrscheinlich immer so ein bisschen geholfen dabei, dass die Lehrer auch öfter mal trotzdem mein Auge zugedrückt haben bei meinen Frechheiten. Ich war auch nie jetzt böse oder so. Aber ich war schon, was das anging, so, weil ich auch durch Heinz Erhardt auch geprägt war und solche Sachen. Ich habe viel Wortspielereien betrieben.
Und ja, du bist dann ja so unbeschreiblich kreativ und schnell
das,
im Kopf.
Ja, was das angeht, ja, total.
Das ist, ne? Also das ist ja...
Was geschichtliche, was weiß ich, Daten und wichtige historische Sachen so anging, war ich halt was Unterricht anging, war ich halt nicht ganz so flott. Ich konnte halt Sachen verdrehen und gucken, dass der Unterricht trotzdem irgendwie auch unterhaltsam war, auch wenn die Lehrer gelangweilt haben. Ja, also eigentlich war ich total interessiert an allem, aber ich fand Schule, wie sie damals so
das System, ne?
Ja, gemacht wurde irgendwie für uns, fand ich langweilig.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, so haben unter anderem die Namen Frau Schäfer, Frau Michalowka,
oh Gott,
Marc Bogart und Stefan Rath mit zu deinem Erfolg beigetragen.
Total.
Und zwar fangen wir mal an mit Frau Schäfer. Wer war Frau Schäfer, beziehungsweise was hat sie für dich getan?
Ja.
Und erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte, was ein Mumien-Express ist.
Ja, Mensch, naja, wie gesagt, ich komme aus der DDR, aus der ehemaligen. Und da war alles ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger auch. Und man musste auch immer sich was einfallen lassen. Deswegen war die Kreativität bei uns sowieso ganz, ganz wichtig. Und ja, es gab manchmal Mittel und Wege, um an Dinge ranzukommen, die man unbedingt wollte. Und zum Beispiel Westgeld konnte man sich ja jetzt nicht irgendwie ganz normal tauschen. Das musste man natürlich unter der Hand machen. Und da gab es manchmal so Leute, die hatten Westverwandtschaft oder auch, es gab auch Rentnerinnen.
Frau
Schäfer. Die konnten dann mal irgendwie so einen Geldschein umtauschen. Und der Kurs ging eigentlich damals los 1:5. Und dann ging es immer höher, 1:6, 1:7, 1:8, also bis, glaube ich, 1:10 am Ende. Also das heißt, eine Westmark war so viel wert wie 10 Ostmark oder so. Und 10 Ostmark war schon eine Menge Geld. Ja, und wir hatten dann, also und Rentner durften ja das Land verlassen. Die durften ja reisen in den Westen. Dann gab es auch so Invalidenrentnerinnen, die durften halt ein bisschen früher reisen, also auch unter 60. Und da kannten wir nämlich einen in der Nachbarschaft, die hieß Frau Schäfer und die hatte, weil meine Mutter auch öfter als Änderungsschneiderin für sie so Sachen geändert hat oder ja gekürzt oder erweitert, keine Ahnung, ja, ausgeholfen hat. Genau, und dann hat sie dann manchmal auch so ein bisschen Westgeld bekommen von denen und das Westgeld wurde dann benutzt, um...
Platten
das,
zum Beispiel.
Genau, um das den Leuten mitzugeben, die rüberfahren durften und die haben uns dann was mitgebracht. Und ich hatte dann immer den Wunsch, eine Schallplatte zu haben, eine Breakdance-Schallplatte in den 80er Jahren. Ja.
Und Frau Schäfer hat sie dir dann besorgt?
Hat sie mir besorgt, aber es war wirklich immer sehr schwierig, weil du konntest den Rentnern ja nicht so richtig erklären, was das ist, was du da willst.
Geh mal in den Laden und sag mal.
Ja, genau, und sag mal Grandmaster Flash. So, ich wollte eine Platte von Grandmaster Flash haben irgendwie. Und dann
hast du es dann in Wortlaut geschrieben?
Ja, ich weiß auch nicht, aber die haben das dann irgendwie nicht so richtig verstanden oder was weiß ich. Auf jeden Fall kamen die dann 2-3 Mal ohne Platte und ich war dann total traurig und enttäuscht, weil das natürlich was ganz, 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 ganz Besonderes war, wenn man was aus dem Westen hatte. Und gerade als junger Breakdancer, der nur Breakdance nur aus dem Westfernsehen kannte und im Osten wurde das ja erstmal nicht gefördert oder so, das war dann schon schwierig.
Das heißt, der Mumien-Express war dann wahrscheinlich...
Der Mumien-Express war der Bus, der die Rentner über die Grenze gebracht hat, genau.
Was hast du von Frau, jetzt nochmal, Michalowka, ist das für dich so ausgesprochen?
Nee, Michalowa. Michalowa ist meine Ballettlehrerin gewesen.
Genau, auf der was hast du von ihr gelernt?
Was ich von dir gelernt habe,
außer klassischen Ballett.
Tanz. Klassischen Tanz, klassisches Ballett habe ich von dir gelernt.
Und wahrscheinlich auch, was lernt man beim Ballett? Ein bisschen Disziplin oder war das bei dir gar nicht notwendig?
Doch. Also Disziplin habe ich dann auf der Ballettschule schon so ein bisschen dann zu spüren.
Oder bekommen. Warst du immer schon selbst sehr diszipliniert?
Man musste schon sehr diszipliniert sein, auch in der Schule. Aber in der Ballettschule musste man noch disziplinierter sein und noch genauer hingucken und hören, weil die waren sehr streng. Also da musste man auch wirklich, ich war ja auf der Palucka-Schule in Dresden, die ja immer noch sehr beliebt ist. Und die war ja damals zu DDR-Zeiten, war die ja auch weltberühmt, nicht zuletzt auch durch Gret Palucka, die diese Schule ja gegründet hatte. Und das war schon was Besonderes, da studieren zu dürfen.
Hattet ihr eigentlich viele Jungen im Jahrgang oder warst du einer der
wenigen? Wir wurden immer weniger. Aber die haben auch dringend Jungs gesucht. Und so bin ich ja da dazu gekommen, weil ich ja Breakdance leidenschaftlich betrieben habe als Hobby. Hat meine Cousine, die damals auch an der Palucka-Schule war, mir den Tipp gegeben, mich mal dort zu bewerben, weil die halt Jungs suchen. Und dann bin ich da hingegangen, so aus Spaß. Hab davor getanzt und die hatten dann keinen Spaß verstanden und haben mich dann genommen.
Hast du eigentlich beim Vortanzen so Breakdance-mäßig was vorgetanzt? Oder
die haben getestet, ob ich rhythmisch begabt bin, ob ich mich bewegen kann zur Musik. Die haben dann auch wirklich Musik, dann auch moderne, poppige Musik angemacht und geguckt, was ich daraus mache. So, und dann musste ich aber auch zeigen, dass ich auswärts bin, also das heißt, die Beine verdrehen kann.
Dass du ein natürliches Auswärts auch hast, ne?
So. Ja, ein natürliches Auswärts ist eigentlich so gegen jede anatomische Norm, so im normalen Bereich, aber beim Ballett war das eben gut. Und wurde das gesucht und ich hatte einfach alle guten Voraussetzungen, die man brauchte. Von wem ich das nur hatte, weiß ich jetzt auch nicht. Meine Mama war auch in einer Tanzgruppe damals in Sachsen-Anhalt. Sie sagt, dass es daher kommt vielleicht, mein Talent.
Hast du dir die Sippschaft nochmal näher angeguckt, wer auch so ein krasses Auswärts hat wie du? Oder hast du dann noch nie so investigativ nachgeguckt? Oma, stell dich mal hin, mach mal die zweite Position.
Ich glaube, also wir haben alle schon mal vererbt, Knick, Senk, Spreiz, Plattfüße. Und die sind beim Ballett, sind die mir echt, war das ein Vorteil für mich. Ich habe Standfestigkeit dadurch gehabt. Und eigentlich hatten wir alle so einen leichten Watschelgang. Also auf jeden Fall mütterlicherseits, glaube ich, war das dann, ja.
Siehst du, deine Mutter hat auch recht. Was für eine Schlüsselrolle hat eigentlich Marc Bogart für dich gespielt?
Marc Bogart ist ja, das war dann so der erste West Einfluss, den die Ballettschule dann so hatte, als die Mauer fiel. Da kamen auch viele Pädagogen, Tanzpädagogen aus dem kapitalistischen Ausland. Und Marc Bogart war ein belgischer oder ist immer noch ein belgischer Choreograf, der auch eine ganz besondere moderne Tanzrichtung, Limontechnik nannte die sich, oder nennt sich immer noch so, unterrichtet hat. Und der war aber auch leicht verrückt und leicht crazy und hatte dann...
Künstler.
Er war ein richtiger Künstler durch und durch, ja. Und es hat totalen Spaß gemacht, mit dem auch zu arbeiten. Das war wirklich mal ein ganz anderer Wind, der dann auch so wehte. Und der war so kreativ und hat dann immer verschiedene Sachen dann auf die Beine gestellt. Und unter anderem hatten wir dann auch so ein Projekt mit ihm, was er ins Leben gerufen hatte, wo wir die Kinder vom Bahnhof Zoo-Geschichte, so ein Anti-Drogen-Stück halt inszeniert hatten. Das hat er dann auf Video aufgenommen und das wollte er dann für die verschiedenen Schulen in Deutschland machen und dann, ja, dass die sich das angucken und dann mit der Thematik dann halt auch über Tanz dann mal so rankommen. Ja, und das war ja für mich so eine schicksalhafte Begegnung, weil in einer Drehpause von diesem Video, wir hatten ja auch eine musikalische Szene, wo dann auch eine Rockband oder eine Soul- oder Funky-Band, Funk-Band aus dem Osten, so eine bekannte, damit am Start war. Und in einer Drehpause, da sagten alle, Mensch, der Lars, der macht Rap-Musik, weil ich das halt immer schon gemacht habe. Ich habe immer meine eigenen Texte schon geschrieben, hat ja auch schon eine Schülerband gehabt und so.
Ja.
Und da wurde der Dirk Zöllner damals aufmerksam und hat gesagt, also es war der Frontmann von den Zöllnern, wer ist denn hier Lars Dietrich? Komm doch mal auf die Bühne. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und dann habe ich mit denen so eine Jam-Session gemacht. Und das war natürlich ganz toll. Die ganze Schule war da hin und weg und alle haben mitgemacht. Das war Riesenstimmung. Ich habe dann mal so, hey, oh, oh, oh. Und dann meine Rap-Texte gemacht. Ja, und dann wurde angerufen am nächsten Tag in der Schule und gefragt, wer ich bin und ob ich nicht mal Lust hätte, zu Probeaufnahmen zu kommen und in den Proberaum mal zum Beschnuppern und so. Und dann hatte ich auf einmal eine Band. Nicht die Zöllner, aber die Rhythmusfraktion von den Zöllnern. Und mit denen habe ich dann meine erste Schallplatte machen dürfen im Westen. Das war verrückt.
Und wie kam dann der Kontakt zu Stefan Raab?
Durch diese Schallplatte.
Ah ja.
Weil ich die ja beworben habe. Und zu der Zeit, wo die rauskamen, kam auch gerade Viva raus. Das war 1994. Und da war ich Gast in seiner Show Vivasion. Und ja, da hatten wir so ein bisschen Quatsch gemacht, weil wir beide ja so ein bisschen durchgeknallte Typen waren und haben uns dann irgendwie so entdeckt und gemerkt, dass wir irgendwie auf einer gleichen Welle irgendwie reiten. Und dann kam es zu dieser Zusammenarbeit.
Genau, und dann kam es ja zu
verschiedensten.
Ein Bett im Kornfeld,
ein Bett im Kornfeld. Gott was. Hier kommt die Maus, haben wir dann auch gemacht.
Ja, da kommt ja, ne? Also
Sexy Eyes. Also dann hat er mein Album produziert. Ich habe immer die Texte geschrieben und dann hat er auch ein Album gemacht, wo ich mitgemacht habe. Und wir waren auf Tournee. Und das war echt, das waren wirklich, ich glaube, ein paar schöne Jahre waren das, die wir dann verbracht haben.
Du bist ja auch wirklich sehr lange schon in dem Geschäft und insbesondere auch im Musikgeschäft bist du wahnsinnig lang unterwegs. Hast du eigentlich auch die Schattenseiten kennenlernen müssen, ja, sozusagen, die es da gibt? Oder haben sie dich auch getroffen mal, diese Schattenseiten?
Natürlich, ich war ja völlig, ja, wie sagt man, unvorbereitet. Also ich hatte ja das alles nur als Hobby gemacht, betrieben. Rap und Breakdance und so, das habe ich für mich entdeckt. Ich fand das toll, habe das auch dann schon im sehr jungen Alter, dann auch schon so mit 11 fing ich ja dann schon an, meine ersten Bewegungen dann zu machen und hatte dann auch Kumpels, mit denen ich das zusammen gemacht habe.
Zwei Bands hattest du
ja
zusammen,
eben,
ne?
Ja, dann gründet man einmal eine Breakdance-Gruppe und genau, dann fängt man an zu rappen, dann hat man noch eine Rap-Gruppe. Wir nannten uns die Crazy Five zuerst.
Zu zweit.
Wir waren zu zweit. Wir haben uns
aber Five war ja auch anders geschrieben, muss man sagen.
F-E-I-F geschrieben, aber Five klang halt cool. Gab ja auch Grandmaster Flash und die Furious Five und wir waren eben die Crazy Five, die beiden. Aber Five,
Ja, ja, genau. Ja,
wir haben uns aber auch nie so richtig, also wir haben auch das immer so ein bisschen auf unterhaltsam und lustig gemacht.
Was ich noch viel cooler finde, dass ihr, warte mal, wie wurde das bei euch genannt? Und zwar, die DDR hat aus euch, damit ihr arbeiten durftet, quasi damit eine akrobatische Showtanzgruppe stand
ja,
bei euch drin.
Das war die offizielle Bezeichnung für Breakdance, ja, im Osten.
Ja, akrobatische Showtanz. Ich habe fast umgekippt vor Lachen.
Ja, das war akrobatischer Showtanz, den wir da gemacht haben. Wir mussten ja eine Einstufung machen, damit wir überhaupt auftreten konnten mit dem, was wir da können. Und das durfte halt erstmal nicht Breakdance heißen, weil das klang zu westlich.
Genau, akrobatische Showtanzgruppe.
Und da haben sie gesagt, so, jetzt kommt die akrobatische Showtanzgruppe Crazy Five. Reicht ja schon, dass wir crazy. Five war ja dann schon wieder ein deutsches Wort.
Ja, vor allem, wie ich sie geschrieben habe, so musste man es ja aussprechen.
Ja,
eben, und war ja Five.
Ja, Five. Ja,
also
genau,
war richtig. Ja Five.
Ja, ja, eben.
So, ne? Böses Denken, ne? Ja, böses genau. Denkt.
Ja, und, da sind wir, und dann durften wir auch wirklich für Geld dann auch schon im Osten als Breakdance-Gruppe auftreten.
Eigentlich nur lokal oder auch ein bisschen regionaler schon, also Brandenburg,
Großraum. Ja, also es, hatte sich, nee, da, es wuchs so eine richtige Hip-Hop-Szene dann irgendwann so zusammen. Und da sind wir, haben wir wirklich dann irgendwann auch die ganze DDR bereist damit. Und da gab es ja so Treffen, wo sich dann so alle immer so getroffen haben, so Konteste und sowas.
Ja, weil deine zweite Gruppe hieß ja PDM.
Teenie Rappers.
Genau, ja. Und PDM steht ja für Potsdam.
Ja, genau.
Potsdam Teenie Rappers.
Die Abkürzung gewesen für Potsdam.
Sehr kreativ Teenie, auch wieder.
Weil wir waren erst 14.
Ja, ja, aber Crazy, also Crazy Five, super mega kreativ.
Ja.
Ne? PDM.
Teenie Rappers.
Mega geil kreativ.
Ja.
Machen wir wieder die Schleife zum nicht so schönen Teil des Musikgeschäfts. Also da waren dann die ersten Schritte in diesem Musikgeschäft und
die kamen dann im Westen sozusagen.
Genau.
Und ich war natürlich ganz von dem total überwältigt. Also früher habe ich immer Frau Schäfer, unsere Rentnerin da aus dem Wohngebiet, in den Westen gescheucht, dass sie mir Breakdance-Platten mitbringt, was auch wirklich nur einmal, glaube ich, oder zweimal gelang. Also und damit war ich schon der Beste bei uns im Wohngebiet, weil ich zwei Westplatten hatte. Nee, und ja, und dann war das natürlich toll. Dann ging das halt los. Dann kam dann so eine richtige musikalische Karriere, hat sich da entwickelt. Ich war dann bei einer großen Major-Firma, bei East West Records, die es jetzt auch nicht mehr gibt, in Hamburg. Hamburg war auf jeden Fall
damals war echt Hochburg.
Ja, ja. Und das war für mich so, für meine Karriere so der Start. Also Hamburg, dann war ich immer regelmäßig hier bei der Plattenfirma und dann saß ich da am Tisch mit dieser ganzen mit dem ganzen Team und musste dann wurde dann beraten, was mit mir gemacht wird. Wie können wir den vermarkten? Das war dann alles schon krass. Also du wurdest so ein bisschen aufgebaut.
Und das ohne Internet. Ja, ne? Muss man mal kurz wieder zurückrufen.
Ja, und auf einmal kam dann Bravo, Isotini-Presse und so. Und auf einmal siehst du dich da in der Zeitung. Auf einmal erkennen dich die Leute auf der Straße, weil du bei Viva dann ein Video laufen hast. Also es war schon eine verrückte Sache irgendwie. Und dann kam ja noch, dann wurde Stefan Raab auf mich aufmerksam damals. Und dann haben wir zusammen dann was gemacht und dann ging es ja richtig ab. Dann war ich ja richtig oben in den Charts. Und das war schon Wahnsinn. Und dann machst du dann auch Hallen voll und so, Konzerte und sowas. Und ja, das war schon echt verrückt. Und dann hast du aber so gedacht, als Jugendlicher damals noch so irgendwie, das geht jetzt immer so weiter. Aber da musstest du auch dann halt merken, dass es halt nicht immer, also eigentlich ist es auch schwierig, wenn du dann einen Hit hast oder so einen Durchbruch, um das dann zu halten, ist dann schwierig. Und nochmal zu toppen, weil du immer an diesem einen Hit dann auch gemessen wirst. Und ja, dann habe ich halt auch mal erlebt, dass es jetzt nicht ganz so leicht ist, daran anzuknüpfen und so. Aber für mich haben sich ja, weil ich ja auch vielseitig interessiert war, immer wieder neue Türchen geöffnet. Ich war ja dann auch irgendwann Mitglied der Wochenshow damals und konnte dann auch, für mich war es eigentlich wichtig, glaube ich, im Showgeschäft allgemein stattzufinden.
Und das hast du bisher so erfolgreich hinter dich gebracht.
Also es gab auf jeden Fall keine Zeit, wo ich nicht irgendwie was gemacht habe, auch was mir Spaß gemacht hat in dieser Richtung. Und ich habe mich halt auch immer weiterentwickelt. Also das ist für mich auf jeden Fall auch.
Bevor wir zu diesem anderen Bereich, diesem anderen künstlerischen Feldern kommen, außerhalb der Musik, die du alle durchlaufen bist, noch einmal ganz kurz auf deine Kreativität möchte ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Und zwar, ich sag nur Schablone, Logo, Klamotten.
Ja, jetzt sind wir wieder im Osten. Das ist ja wirklich.
Aber zum letzten Mal.
Ja, genau. Also ja, zu der DDR-Zeiten musste man sich halt immer was einfallen lassen. Weil man wusste ja im Westfernsehen, was wirklich cool war und das konnte man ja nicht. Da konnte man ja nicht sagen, bei uns war es auch cool. Also was klamottenmäßig war, abging da, das war schon sehr unangenehm, wenn man sich so verglichen hat. Man war geprägt von der Westmode, konnte sich aber nicht so richtig ausleben im Osten. Und da musste man sich gerade auch als Hip-Hopper, um irgendwie so eine Art Coolness zu gewinnen, dann auch was einfallen lassen. Und dann haben wir halt wirklich uns Schablonen auch angefertigt.
Von Marken.
Von Marken, ja. Puma oder Adidas, keine Ahnung, wie die alle hießen.
Ist ja hoffentlich alles verjährt jetzt.
Ja, jetzt mache ich diese Schablonen, brauche ich jetzt nicht mehr. Nee, jetzt kauft man sich die wirklich. Ja, aber manchmal hatte man dann noch mehrere Marken dann gleichzeitig auf einem Produkt. Aber einfach nur, weil es cool aussah. Also so sahen wir fast schon westlicher aus als die im Westen. Ja, aber man hat sich in jeder Hinsicht irgendwie was einfallen lassen müssen, um das Hobby auszuleben. Also auch Schallplattenspieler musste man sich erstmal präparieren, damit man auch damit scratchen konnte im Osten und solche Sachen. Ja, meine Mutter hat auch, oder die Mütter, die nähen konnten, haben dann ihren Kindern halt auch so aus Jogginganzügen dann Breakdance-Klamotten gemacht oder so Popper-Hosen. Und so viel dazu. Also,
ja, also die Kreativität, da gab es keine Grenzen, muss man ganz klar sagen.
Also es gab schon Grenzen, man durfte natürlich nicht zu amerikanisch werden.
Ja.
Also wenn du dir eine USA-Flagge oder so aufs T-Shirt gemacht hast, da gab es dann schon mal Ärger. Da gab es ja oft bei uns im Wohngebiet oder überhaupt in den Wohngebieten gab es ja dann immer Abschnittsbevollmächtigte. So Schutzmänner oder was weiß ich, die dann mal so rumgelaufen sind und geguckt haben, ob alles aus seiner Ordnung hat. Und da wurden wir auch schon mal angehalten, weil ein Kumpel von mir so eine USA-Flagge so auf seinem T-Shirt hatte.
Musste er das T-Shirt dann ausziehen, oder?
Er sollte nach Hause fahren, sich das ausziehen, beziehungsweise wenigstens die Sterne irgendwie ausmalen, dass es eben nicht
nachweislich
die amerikanische Flagge ist. Ja. Naja.
Okay. Also du bist ja ein Entertainer, ein Allrounder, ein Familienunterhalter und ich würde mal so tollkühn behaupten, dass all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal mit dir im weitesten Sinne in Berührung gekommen sind. Also ne, von Benjamin Blümchen, Viva, Hörbücher, die du sprichst, das Geburtstagslied der Maus, ein Bett im Kornfeld, Löwenzahn.
Ja,
also ich glaube, viele haben schon mal mit dir Kontakt gehabt, ohne zu wissen, dass sie Kontakt hatten mit dir.
Ja, das ist ja auch das Schöne. Also es gibt auch so die älteren Leute, die mich halt kennen. Ich mache ja auch in jedem Bereich, also bin ja auch mal öfter im Fernsehgarten oder was weiß ich und dann kennen die mich von da oder beim Mitteldeutschen Rundfunk mache ich auch, habe ich da auch in einer beliebten Fernsehsendung so ein Fenster, wo ich dann auch immer so die Trends der vergangenen Jahrzehnte unter die Lupe nehme und dann sprechen die mich auch an, sie sind doch der von damals, war's, heißt die Sendung und die Leute, die damals Jugendliche waren und meine Musik toll fanden und zu meinen Konzerten gekommen sind, die kommen jetzt auch mit ihren Kindern zu meinen Konzerten, weil ich ja auch jetzt für
genau. Also für du machst Kids Schauspiel, Gesang, hast ein Buch geschrieben.
Ja, also eigentlich.
Was auch noch, du synchronisierst Filme, du hast einen Podcast.
Ja,
also,
ein Mann für alle Fälle.
Ja, du bist ein Stimmimitator sowie Gesichts- und Körperakrobat.
Ja, das
also,
stimmt.
Das hast du gesagt als Sammelbegriff Körperklaus,
ja?
Sagst du dazu ja, ne?
Sag ich persönlich? Ja. Naja, das wurde mir immer gesagt, dass ich das bin. Ja, aber das habe ich positiv aufgenommen.
Ja, ja, ja.
Ein Klaus ist ja auch keine, Klaus ist ja jetzt kein Schimpfwort, nicht? Es gibt ja viele Kläuse.
Und Nico Kläuse.
Ja, eben zum Beispiel. Ja?
Sag mal, hier irgendwas vergessen? Also irgendwie, was ja nur noch fehlt, ist Politiker und Tierpfleger.
Ja, das
oder
fehlte
so.
Wirklich noch. Nein, danke. Also das überlasse ich dann wirklich den anderen.
Weil ich meine, Geschäftsmann bist du ja auch. Weil all diese Dinge könntest du ja gar nicht machen, wenn du nicht in irgendeiner Form auch ein...
Naja, da muss man sagen, ich habe natürlich auch immer ein gutes Management. Das ist wichtig. Gerade für Leute, die kreativ sein müssen, ist es gut, wenn man Leute hat, die einen so ein bisschen auch diese unangenehmen Sachen auch so ein bisschen abnehmen.
Nein, Lars, das kaufst du jetzt nicht.
Ja, zum Beispiel solche Sachen oder was machen wir jetzt oder nee und naja, was
ist das so, Management Geschäfte in privater Familienhand?
Was?
Ist das Management in der Familienhand?
Nein.
Oder ist es wirklich jemand extern?
Das ist jemand extern. Ich glaube, das ist auch besser so.
Ja.
Ja.
Ja, man sollte ja immer gucken, dass man privates
und ja, genau.
Business also, nicht so. Ja. Du hast ja mit Caroline Beil jetzt schon viel auf der Bühne gestanden und hast auch wie sie Promi-Backen gemacht und Mask Singer.
Bin ich für zu haben.
Ja, würdest du dann auch wie Caro ins Dschungelcamp gehen?
Nein.
Okay.
Aber dann, muss man
aber,
da, da muss
aber
man
dann würde ich es gucken.
Da muss man, ja, da
nur
muss man
dann würde ich es gucken.
Da muss man natürlich aber auch sagen, Caroline war ja auch in der allerersten Staffel dabei.
Wo noch niemand wusste,
und
was
da
es
kam
wird.
Die auch zu mir und hatten mich auch gefragt und so und mir das auch richtig gut verkauft und so, ey, das ist das Ding und das ist wirklich, das schlägt ein.
Recht
überall
sie.
Weltweit wie eine Bombe und so und kannst gerne da mitmachen. Und dann habe ich mir das mal erklären lassen, was da so abgeht. Und das da habe ich dann von mir aus, das war nicht so mein Ding. Ich will mich nicht beobachten lassen von irgendwelchen Kameras. Ich wollte einfach nur das, was ich kann, mein Talent benutzen, um halt in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber mit solchen Sachen, das war so ein bisschen fern von dem, was ich eigentlich so unter Unterhaltung für mich empfunden habe. Aber ich kann gut verstehen, dass es Leute damals gab, die gesagt haben, da mache ich mit.
Ja, vor allem bei der allerersten Staffel.
Eben,
da
klar.
Wusste man ja auch noch überhaupt nicht, was wird. Also
eben,
ich meine,
eben.
Das war ja auch ein Experiment.
Eben, und das war ja auch noch spannender, das zu sehen. Das war ja genau wie mit der ersten Big Brother Staffel, haben wir auch alle geguckt, weil das was gab es vorher nicht und so. Und naja, jetzt mittlerweile kennt man ja, weiß man ja, wie das so ist. Und
das heißt, in solchen Formaten werden wir dich auch zukünftig
jetzt muss man
jetzt
eigentlich
sehen.
Jetzt muss man wirklich sagen, jetzt weiß man, was auf einen zukommt, wenn man da reingehen würde. Ich will es nach wie vor nicht machen, aber die Leute, die in der ersten Staffel mit dabei waren, die waren ja so ein bisschen auch ahnungslos. Die
wussten ja, nicht, waren ja alle ahnungslos.
Wie wird das, wenn ich rauskomme? Das wüssten die ja gar nicht vorher.
Ja.
Ja.
Also du bist sehr kreativ, schlau und ich finde, du bist so ein unglaublich schneller Denker. Also wirklich, es ist immer eine Freude. Also es bringt mir, also dein Instagram-Account bringt mir persönlich einen Heidenspaß. Also ich sag nur, ich renne mal eben schnell um die Erde.
Ja.
Ey, großartig, damit kannst du mich, mit sowas kriegst du mich. Ja. Ne? Da sitze ich davor, freue mich und gucke das 5-mal an.
Ja, ich brauche auch sowas, um das mal loszuwerden. Ich bin also wirklich, was das angeht, habe ich immer den ganzen Tag irgendwie zu tun, irgendwie das im Zaum zu halten, weil ich habe...
Bitte nicht,
und
halt
Instagram
es nicht im
ist ein
Zaum.
Schönes Ventil dafür.
Ja, ich liebe das. Also ich kann wirklich allen Leuten nur deinen Instagram-Account empfehlen, weil also das ist wirklich, gut. Humor liegt immer im Auge des Betrachters.
Genau, unterhaltsam einfach. Also
aber mein Geschmack bist du voll auf die 12.
Ja.
Und du versprühst immer so viel Fröhlichkeit und Leichtherzigkeit. Und ich muss aber sagen, es ist wahnsinnig ansteckend. Und darum stelle ich mir die Frage, was wäre eigentlich dein Lebensmotto, wenn du eins hättest? Was wäre deine Lebensessenz, die du...
Naja, also eigentlich war es schon immer das Beste draus machen aus der Situation. Und das, wenn du aus dem Osten kommst, war das sowieso. Du musst dich sicher irgendwie mit allen Gegebenheiten und Missständen ja irgendwie arrangieren und so und eben den Humor nicht verlieren. Und das war, glaube ich, auch das, was meine Familie ja auch, Gott sei Dank, sich bewahrt hat. Weil die haben auch natürlich im Krieg und was weiß ich, alles sind die auch durch krasse Schicksalsschläge gegangen und so. Und haben aber trotzdem es geschafft, ihren Humor zu behalten und so. Also es war wirklich trotzdem ein ganz tolles, humorvolles Aufwachsen mit meinen Großeltern zum Beispiel, die wirklich auch Kinder verloren hatten im Krieg und was weiß ich. Also das, die haben echt schon krasse Sachen erlebt. Aber ich glaube, Humor ist einfach eine Sache, die sollte man nicht verlieren. Sollte man sich bewahren, sollte man haben. Und wenn man die hat, dann ist es auf jeden Fall schon mal alles ein bisschen leichter.
Also der Blick aufs...
Positiv denken.
Auf die positiven oder die... Naja, lustig ist ja immer schwierig.
Ja,
also
es ist halt schwierig, den Humor nicht zu verlieren in manchen Sachen. Ich glaube, das ist halt auch dann wahrscheinlich wirklich eine Gabe, die ich dann auch vererbt bekommen habe, glaube ich.
Da hast du Glück, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass man das auch ein bisschen trainieren kann.
Wahrscheinlich.
Also, dass man trainieren kann, nicht diesen anderen Gedankenströmen zu folgen, sondern dann immer wieder zu denken, nicht positiv denken im Sinne von, ich muss jetzt positiv denken, ich muss positiv denken, sondern zu sagen, also lösungsorientiert zu denken oder zu sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist.
Ja.
Na, also, wie sage ich immer so gerne, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.
Ja.
So, und dann darauf aufbauend einfach.
Ich habe mich auch immer gefreut, wenn es Leute wie mich gab, die mich dann halt irgendwie auch fröhlich gestimmt haben in Zeiten, wo ich halt vielleicht auch trauriger war oder sowas. Und
gab es das?
Na klar, gab's ja auch. Ich meine,
also nicht, dass du trauriger warst.
Nee, aber ich rede jetzt so von den Leuten, von so Leuten, die auch im Fernsehen, wenn ich jetzt Fernsehen geguckt habe, also gerade auch so Künstler und Schauspieler und was weiß ich, die mich dann einfach froh gestimmt haben und auch positiv geprägt haben genau, deswegen liebe ich ja auch das, was wir hier machen. Ja. Bei euch auch in Winterhude.
Genau, also ein schönes, gutes Boulevardtheater.
Mhm. Ich finde, das sollte nicht aussterben. Das ist was Tolles.
Nein, um Gottes Willen. Also nichts ist schöner, als sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen.
Total.
Und einfach jemandem zuzugucken auf der Bühne, der da mit voller Energie, oder das ganze Ensemble, mit dem ganzen Einsatz und der Energie, die man ja spürt, im Gegensatz zum Fernsehen, spürt man die im Theater.
Ja, ja, ja.
Das ist ja nochmal das Besondere. Plus du spürst ja die Energie im Zuschauerraum, die dich mitnimmt.
Total, das ist auf jeden Fall immer wieder ein Kick. Also
macht das auch ein bisschen süchtig manchmal als Schauspieler?
Nein, sowieso.
Bei dir also jetzt speziell.
Ich speziell war sowieso immer schon eine Rampensau und ich habe das immer, habe am besten funktioniert, wenn Publikum dabei war. Ob ich getanzt habe, ob ich gerappt habe, gesungen und am meisten macht mir natürlich Komödie auch Spaß, auf der Bühne zu stehen und wenn die Leute dann so schallend lachen, wie jetzt gerade hier momentan in Winterhude, dann ist das immer wieder ein Kick, ein absoluter, kommst du von der Bühne und freust dich total. Ich stehe auch auf der Bühne und freue mich schon, weil ich weiß, jetzt kommt wieder ein Gag, der gut funktioniert und so. Und ich freue mich beim Spielen halt schon auf den nächsten Satz, den ich gleich sagen werde. Weil ich weiß jetzt, das kommt gleich wieder super an. Und das ist einfach, manchmal kriegt man echt auch Gänsehaut, wenn die dann richtig laut lachen. Ja, das ist wirklich was Tolles. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch im Publikum zu spüren. Also die selber haben, glaube ich, das gleiche Empfinden. Das ist so ein Moment, wo man sagt, wenn der Funke überspringt.
Du bist ja stolzer Besitzer eines Catwurst-Makers.
Oh nein, ja, das ist aber das Sinnloseste, was mir jemals einer geschenkt hat.
Aber was ist, bitteschön, das wusste ich vorher nicht, was ist eine Catwurst?
Naja, das ist aus der DDR wieder.
Da sind wir schon wieder.
Ja, wir hatten keine Hotdogs, wir hatten eine Catwurst. Genau, das war einfach nur so ein Baguette-Brötchen. Da wurde ein Loch reingebohrt. Und dann hatte man da Ketchup reingemacht. Und in dieses Loch dann voll mit Ketchup kam dann die Wurst. Die so groß war wie das Baguette-Brötchen.
Und dafür gab es einen Catwurst-Maker.
Also offensichtlich, aber ich glaube, den hatten dann die Leute, die Dinger dann verkauft haben. Aber ich habe das vor kurzem von einem Freund bekommen. Zum Geburtstag und oder nachträglich zum Geburtstag, sowas schenkt man dann doch lieber nachträglich. Nein, aber der hat das Ding gesehen in irgendeinem Laden und hat gesagt, das musste gleich an mich dann denken, obwohl ich das überhaupt nicht mag. Also ich habe den noch nie benutzt, der steht dann da als Absurdität.
Dann müsstest du vielleicht irgendwann nochmal so ein Schrottwichteln dich einladen lassen.
So.
Also ja, bring das nächste Mal mit.
Will man eigentlich keinem zumuten.
Oh doch, ich finde, das ist so wunderbar. Das kannst du gerne das nächste Mal, wenn du wieder bei uns spielst, mitbringen.
Ja.
Weil dann benutze ich den hier beim Schrottwichteln.
Ja, wirklich. Also es ist
das ist großartig.
Das ist wirklich wie so ein Lockenstab oder so. So ein heißer Stab. Wenn du dann das Brot reinmachen kannst, dann ist da ein Loch, wird dann reingebrannt in das Baguette und dann hast du daneben so ein kleines
Wasserbad wahrscheinlich.
Wasserbad, ne, für die heiße, um die Wurst heiß zu machen.
Also gut, hier würde es Hotdog Maker heißen.
Gut, dass es
sowas
gibt, sonst müsste man das irgendwie alles extra machen. Das Loch reinbohren mit, ich weiß es nicht. Ja, Catwurstautomat. Ich besitze einen. Ja, da bin ich auch schon sehr stolz, jetzt im Nachhinein, wenn ich mich so reden höre.
Was schätzt du eigentlich besonders an Menschen? Also welche Eigenschaft ist dir wichtig bei Menschen, vor allem die dir nahestehen?
Humor ist auf jeden Fall immer ganz gut, wenn man Leute auch kennenlernt und so. Dann merke ich manchmal schon, welche Art von Humor der hat und dann weiß ich, kann ich den schon mal ganz gut einschätzen. Und Verständnis muss man mit mir haben auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig. Ja, keine Ahnung.
Also, sind das auch Werte, die du deinen Kindern dann mitgibst? Quasi?
Meinen Kindern? Ja.
Ja, also in der Erziehung, schon, ne, dass man halt sagt, ja, natürlich. Ne, also Humor ist
Respekt auf jeden Fall auch Respekt anderen Leuten gegenüber. Das ist das, was ich auf jeden Fall auch mitbekommen habe. Das haben meine Kinder halt übernommen. Das musste ich denen nicht einbläuen unbedingt und so. Also die sind, Höflichkeit finde ich auch immer ganz wichtig. Also sind Sachen, die mich eigentlich auch immer vorangebracht haben. Ja, und Humor, Verständnis auch haben für andere Leute. Ich habe mich immer sehr gerne auch eingestellt auf mein Gegenüber. Umgekehrt war das manchmal schwierig. Also,
du kannst da wahrscheinlich Leute auch wahnsinnig gut lesen, oder?
Ja, irgendwie merke ich schon so.
Oder fühlen.
In den ersten Momenten irgendwie, oh, der tickt so und so. Und dann, weiß ich nicht, dann werden bestimmte Sachen ausgeklammert. Gespräche und so. Mit dem rede ich lieber nicht über bestimmte Sachen oder was weiß ich und der ist so und so unterwegs und der scheint irgendwie leicht, keine Ahnung.
Cholerisch
zu sein. Also ich kann immer ganz gut dann das handeln. So.
Du kannst das gut fühlen und dann dich darauf einstellen, genau, auf den Gegenüber.
Es gibt ja auch Leute, die anstrengend sind und so. Auch mit denen komme ich eigentlich relativ gut klar. Also brauchst du mich nicht so anzugucken. Ja.
Nee,
Für die bin ich auch anstrengend.
Ehrlich?
Ja, für Leute, die anstrengend sind, bin ich auch anstrengend. Also kann ja nicht jeder mit guter Laune, also kann man auch viel anecken. Also ich glaube, man triggert auch viel, wenn man so eine positive Grundausstrahlung hat.
Mein schönstes Kompliment, was ich hier gekriegt habe, ist, dass ich Champagnerlaune.
Ja, genau. Ja, eben, ja.
Das ist ja auch so ein bisschen so, ist es ein Kompliment, weiß man nicht. Aber
Leute, die sich halt immer total gebeutelt fühlen oder immer schlecht drauf sind, die das vielleicht eben nicht mitbekommen haben und so, die können damit vielleicht auch nicht umgehen und dann denken dann, oh, der nervt. Weil der immer nur gut drauf ist. Aber das ist dann, ja, nicht mein Problem.
Was würdest du eigentlich heute, wenn du es denn könntest, deinem damaligen 17-jährigen Ich sagen?
Dem würde ich schon ein paar Tipps geben, ja, im Nachhinein.
Was denn?
Naja, also wenn ich mir so Sachen angucke von früher, da war ich schon noch viel mehr drüber. Jetzt habe ich so ein bisschen so eine Ruhe reingekriegt, jetzt langsam so. Aber ich war sehr hibbelig. Also ich muss sagen, ich war, glaube ich, auch sehr hyperaktiv und...
Du wärst eins von diesen Kindern, die man diagnostiziert hätte.
Ich war auch sehr anstrengend, glaube ich, weil ich eben immer im Mittelpunkt stehen wollte. Ich fand es geil und ich wollte, guck mal hier, was ich kann und das zeigen und so. Da würde ich jetzt mal sagen, du, pass mal auf, lass mal die anderen auch.
Also mehr Raum.
Sonst wenden die sich von dir noch ab irgendwie, wenn du zu sehr im Mittelpunkt stehst. Also das, muss man aufpassen, ja.
Also würdest du deinem 17-jährigen Ich sagen, gib anderen auch einen gewissen Raum, lass sie ein bisschen scheinen und
das
atmen.
Das hat man im Laufe der Jahre dann auch gelernt. Mhm. Aber anfangs war ich immer total, oh Mensch, und ich dachte, ja, die finden alles toll, was ich mache und so. Aber irgendwann kann es auch nerven, wenn es dann zu viel ist. Wenn man dann nicht so ein Maß findet und so. Und ich war dann immer total aufgeputscht. So wie auch damals immer jemand eine Videokamera anhatte oder so. Fing ich an, mich zu produzieren davor. Das war wahrscheinlich, musste man das auch haben, um in diesen Job rein zu wollen. Aber, also ich war jetzt nicht so nervig, aber ich würde ihm jetzt sagen, so wie meinem Sohn ja auch, ruhig.
Ja, eins deiner drei Kinder, im weitesten Sinne tritt er ja in deine Fußstapfen, indem er, und jetzt, der ist auf der Ernst Busch.
Ja.
Und der macht ja das Fach modernes Puppenspiel.
Genau. Das hat er jetzt, das hat er sich, also das beendet.
Ist er jetzt schon fertig, ne?
Er beendet es jetzt in diesem Moment. Und,
just heute.
Hat aber auch schon Engagements und ist ganz fleißig dabei, das auch auszuüben, diesen Beruf. Und ich fand es total toll, weil ich liebe auch Puppenspiel und ich habe das ja auch mit ihm immer mir auch angeguckt. Und dass er jetzt auf diese Idee gekommen ist, das fand ich irgendwie total, total toll. Weil wir sind zwar in der gleichen Branche dann irgendwie dann auch tätig, also er ist auch viel an Theatern, Theaterhäusern und so, und naja, das kann man jetzt gut auch verbinden, weil ich ja auch Kinderunterhaltung mache und wir haben schon so Pläne, dass man vielleicht eventuell dann mal gemeinsam auch so ein Bühnenprogramm macht mit Puppen und mit mir.
Der großen Puppe.
Ja, genau. Aber für Kinder halt, das ist eigentlich eine schöne Sache. Also da sind wir jetzt auch gerade dran und mal gucken, was draus wird.
Und deine anderen beiden Kinder, also die sind ja noch, also dein ältester Sohn ist ja 24 und deine jüngeren Kinder sind ja also 14 und 11, ne, oder?
16? 16 auch jetzt schon. Mein kleiner Sohn ist jetzt 16 und meine Tochter 12, genau.
Bei und 12 denen
Jahre, 12-Jährige sind auch schon ganz schön weit heutzutage. Also,
aber siehst du da auch schon Tendenzen?
Ich noch kleine Kinder habe.
Siehst du da schon Tendenzen, in welche Richtung? Also ja,
die Kleine ist auf jeden Fall...
Ist sie wie du mit 12?
Die Kleine ist so wie ich mit 12, kann man schon sagen. Also die ist sehr, hat ganz viele Hobbys auf jeden Fall. Die reitet viel, die macht aber auch viel so Akrobatik-Sachen und sowas, weil...
Das Körperliche hat sie von dir?
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Und auch die hat auch eine ganz tolle Ausstrahlung. Und geht auch schon Richtung Schauspiel eventuell jetzt so.
Ja, ich meine, deine...
Macht auch so Castings und so mit. Ja. Also es wollte sie alles und da unterstützen wir sie halt.
Ja, ist ja auch in guten Händen. Ihre Mutter ist ja auch Schauspielerin.
Wenn man das will, gerne. Also ich zwinge es auf jeden Fall keinen von meinen Kindern auf. Also und bei dem Mittleren, da weiß ich noch nicht, wo das... aber ich,
Geologe vielleicht?
Naja, sagen wir so, er ist leidenschaftlicher Gitarrist gerade. Hat auch schon eine Schulband und so, wo er mitmacht. Und da geht er jetzt auch gerade total drin auf. Also vielleicht geht er ja auch in diese Richtung.
Das färbt also doch so ein bisschen ab.
Wahrscheinlich schon. Naja, ist ja auch was Tolles.
Also ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden, weil wir haben jetzt ja noch nicht mal, also ich...
Noch nicht mal die... Ach, noch nicht
ich
mal
habe
die
hier
Hälfte,
noch Seite, ich habe noch seitenweise, also wirklich, könnte zu tief reingehen.
Ja, ich komme gerne noch mal vorbei.
Ja, immer, super gerne, weil also wir könnten uns auch gut über Hörspiele unterhalten. Also
total.
Da bist du viel und tief drin und ja. Ich habe ja auch gehört, dass du bei Bibi Blocksberg... Ich glaube, die Nummer 27, deine Lieblings, hier die verhexte Hitparade, hast du irgendwo mal gesagt.
Ja, naja, ich habe ja auch einen eigenen Podcast.
Genau, eben.
Genau.
Über Hörspiel.
Ja, über Hörspiel heißt Rekorder, das Hörspielmagazin, und da kann ich mich auch total ausleben, was Hörspiele angeht. Also meine ganze Kenntnis darüber und so, kann mich aber auch selber bilden, nochmal zusätzlich. Da rede ich mit meiner Kollegin Maxi Hecke, die auch Sprecherin ist und so und selber auch Hörspiele macht, unterhalte ich mich über auch so Klassiker, Hörspielklassiker. Und
wie Bibi Blocksberg. Also
zum Beispiel Bibi Blocksberg, zum Beispiel und Benjamin Blümchen.
Du könntest ihn also auch sprechen, fällt mir gerade auf.
Ja, ich kann beide sprechen. Es gibt ja zwei Sprecher.
Ja, einmal
beide
den
sind ja jetzt leider schon verstorben und so. Aber der erste, der geht so und der andere so. könnte man sich bei mir aussuchen.
Gut zu wissen, falls wir hier mal irgendwie
ein Benjamin Blümchen braucht.
Ein Benjamin. Hast du eigentlich jemals auch vor, nochmal ein eigenes Hörspiel zu machen, in dem du alle Leute imitierst, die du kannst? Weil du kannst ja so viele Leute imitieren. Das ist ja, ja, das ist der Hammer. Ja. Da könnten wir eine eigene Folge drüber machen. Ich könnte so viele prominente Menschen hier sitzen haben, inklusive Benjamin Blümchen.
Naja, das so geht's ja meistens los. So in der Schule fängt man ja schon an, seine Lehrer nachzumachen und sowas. Und das macht dann halt auch immer Spaß. Viele Leute von denen, die man nachgesprochen hat, die weiß keiner, wer das ist irgendwie. Aber ich weiß genau, dass der so klingt. Die Hörspiele selber machen sehr gerne. Super, super gerne. Ich sage ja immer zu Thorsten Münchow, der ja selber Hörspiele macht, immer wieder, was muss ich ihm zahlen, damit ich mal in einem Hörspiel mitmachen darf? Ich liebe es. Ich liebe diese Hörspielwelt. Einfach die Augen zu machen und dann läuft der Film so vor den Augen ab. Und das finde ich echt, da gibt es echt tolle Sachen. Nicht zuletzt auch die mit Thorsten Münchow, der macht immer Pater Braun und sowas. Und da mal mitzumachen, das wäre schon was Tolles.
Ach, das lässt sich eintüten. Ich fühle das.
Ich hoffe.
Ich fühle das, das ist drin. In 2024 ist es soweit. Ja. Ich fühle das ganz genau. Letzte Frage. Woher nimmst du all diese Energie? Wie tankst du auf?
Ja, ich habe schon ein ganz tolles Umfeld, was ich total genieße. Also ich habe eine Freundin. Ich bin seit jetzt mittlerweile auch schon 8 Jahren frisch verliebt. Meine Kinder machen mich glücklich und so, und wenn es denen gut geht, dann geht es mir halt auch gut.
Also dein Alltag quasi.
Ja, ich weiß das alles zu schätzen, was ich habe. Das ist jetzt auch so eine Phase meines Lebens, in die ich jetzt gekommen bin, wo ich, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich merke, wie schön ich es habe. Also wie gut es mir eigentlich geht. Genau, das ist eine tolle Erkenntnis auf jeden Fall. Und da ziehe ich eigentlich immer meine Energie draus. Also wenn mein Umfeld gut drauf ist, dann bin ich das auch.
Weil das finde ich immer wahnsinnig, ne? Also du stehst ja, also was du alles machst und wo du aktiv bist und wo, ja, du deine Finger mit drin hast. Und also nur, wenn man dich nicht hört.
Das macht mich natürlich auch total. Also ich bin, was das angeht, irgendwie schön ausgelastet. Das macht mich auch natürlich hibbelig. Naja, eigentlich müsste es mich ruhig machen, aber ich bin insofern ruhig, dass ich, ja, gute Gedanken habe. Aber die Energie weiß ich auch nicht. Die ist einfach angeboren. Da bin ich, glaube ich, als Kind mal in den Zaubertrank gefallen.
In den großen. Merkst du denn jetzt, wo du das Alter ansprichst,
ja,
merkst du, dass die ein bisschen weniger wird, die Energie? Oder denkst du, holla die Waldfee, ihr Alter, das ist, nee, ja, wie gesagt, so ein Zaubertrank?
Ja, nein, überhaupt nicht. Mega. Also für mich hat sich im Gegenteil. Also jetzt kommt noch mal so ein Schub dazu gerade. Und ich mache jetzt auch viel Sport, ich bin auch aktiv und versuche auch so auf Ernährung und sowas zu achten. Also diese ganzen Sachen, auf die ich vorher überhaupt nicht geachtet habe, die bringen mir noch mehr Energie gerade. Also das ist echt auch eine tolle Erfahrung, die ich gerade mache. Also früher habe ich ja alles in mich reingestopft und ich war ein Cola-Junkie. Und das habe ich jetzt alles mal gelassen eine Weile und merke, dass mir das sehr gut bekommt.
Lars? Ich freue mich so wahnsinnig auf die nächsten 50 Jahre mit dir.
Ja, ich mich auch.
Ich sehe schon, Duracell-Häschen lässt grüßen.
Ja.
Wir werden uns auf jeden Fall häufig noch wiedersehen.
Ich würde es mir wünschen.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.